Der Wochenspruch für die kommende Woche ist zugleich das Motto des heutigen Sonntags und auch der Predigt: Bereitet dem Herrn den Weg. Das ist ein Spruch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Bereitet dem Herrn den Weg. Denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das ist dann der Vers 10. Und bereitet dem Herrn den Weg, das ist eine Brücke schon zu Johannes dem Täufer, der diesen Auftrag ja bekommt, das wird Predigtthema sein. Aber dass der Herr gewaltig kommt, da haben wir kein Beispiel jetzt, wenn wir zurückblicken auf die erste Ankunft Jesu, da kam er sanftmütig, eher arm, eher leise, auf einem Esel. Und wir blicken aber voraus darauf, dass er auch ganz gewaltig wieder in diese Welt hineinkommen wird, nämlich als König. In der Ankündigung von Johannes dem Täufer sagt der Engel im Tempel, dem Zacharias, dem Priester Zacharias, viele Dinge, aber eins will ich besonders hervorheben. Er sagt, dass Johannes dem Herrn vorhergehen wird, den Weg ihm zu bereiten. Und da ja in den Evangelien ganz deutlich ist, dass das bezogen wird auf das öffentliche Auftreten Jesu, und Johannes also vor Jesus sozusagen hergeht, ist das ein ganz deutlicher, versteckter Hinweis, versteckt aber doch deutlich, wenn man es genau liest, dass Jesus Gott ist. Denn sonst könnte das da ja so nicht stehen. Er wird dem Herrn den Weg bereiten, wird vor ihm hergehen. Also ist Jesus der Herr. Und das ist also der Gott Israels, Fleisch geworden. Dem Herrn ein Volk zuzubereiten, das wohl vorbereitet ist. Das ist der Auftrag von Johannes gewesen für Jesus ein Volk vorzubereiten, wenn er kommt, das wohl vorbereitet ist. Und dann werden wir gleich hören, den Bericht aus dem Matthäus-Evangelium über das Wirken Johannes des Täufers. Matthäus 3, 1 bis 9 wird uns der Achim vorlesen, aber vorher können die Kinder mit Annette zum Kindergottesdienst gehen, wenn ihr das möchtet.
Ich lese aus Kapitel 3, Vers 1 bis 9 von Matthäus. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat, der gesagt hat und gesprochen: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht richtig seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an den Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Rotterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Sehet zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Denket nur nicht, dass ihr bei euch wollt sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Johannes hatte den Auftrag bekommen von Gott, viele Menschen aus dem Volk Israel zu dem Herrn, ihrem Gott, zu bekehren. Und das ist erstmal erstaunlich. Man würde ja das verstehen, wenn gesagt wäre, Johannes soll auftreten und soll die Heiden bekehren zu Gott, zu dem Gott Israels. Aber warum denn jetzt nur das Volk Israel? Sind die denn nicht Gottes Volk? Da haben sie in ihren Synagogen sich versammelt und haben Woche für Woche das Wort des Herrn studiert und gelesen und vorangetrieben und gebetet. Und dann heißt es hier, sie sind fern von Gott und müssen zu ihm bekehrt werden. Den aufmerksamen Bibelleser wundert das natürlich nicht, denn wenn man in der Bibel liest, dann sieht man von Anfang an, hat Gott durch die ganze Geschichte hindurch ja dieses Volk immer und immer und immer wieder zur Umkehr gerufen. So lesen wir das im zweiten Buch Mose. Da war das Volk gerade entstanden, gerade aus Ägypten geführt, schon geht das los. Wir lesen es im 5. Buch Mose, wir lesen es im Buch Josua, wir lesen es in dem Buch Richter, wir lesen es in den Samuel-Büchern, ihr merkt schon, es geht chronologisch, nicht? Durch die ganze Geschichte. Wir lesen es in den Königebüchern, wir lesen es in allen Propheten. Und wenn ich das jetzt alles euch erzählen würde, die vielen Textstellen, dann könnten wir, wenn ich fertig wäre, bald die vierte Kerze am Adventskranz anzünden. Ich will deswegen nur einen Text mal zitieren aus Jeremia 32. Israel und Juda haben von ihrer Jugend auf, sagt Gott, getan, was mir missfällt. Sie haben mir den Rücken gekehrt und nicht das Angesicht zugewandt. Und obwohl ich sie stets lehren ließ, wollten sie es nicht hören. Das ist eine traurige Bilanz, ne, im Propheten Jeremia. Und Johannes der Täufer hat im Grunde genommen nur diese Anklage in seiner Zeit noch einmal wiederholt, noch mal neu zur Sprache gebracht, zur Umkehr gerufen. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte Kapitel 7, wie Stephanus eine Rede hält zu seiner Verteidigung und die schließt mit folgenden Worten: Ihr Halsstarrigen, mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Ihr habt das Gesetz empfangen und habt es nicht gehalten. Und da wundert es nicht, dass die Leute Steine aufheben und ihn umbringen. Aber ich möchte noch etwas anderes erwähnen aus dem Alten Testament, etwas Helleres, etwas Schöneres als diese Anklage, nämlich im Propheten Hesekiel haben wir eine Verheißung von Gott, die zeigt, Gott hat dieses Volk nicht aufgegeben, er will es nicht aufgeben. Und dann gibt er die Verheißung in Hesekiel 11, ich will ihnen ein anderes Herz geben und ich will einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen und will ihnen ein fleischernes Herz geben. Das ist nicht die einzige Stelle, in der das gesagt wird, aber sie macht eins ganz deutlich, etwas, was viel zu wenig in der Christenheit gesehen wird, weil wir vom Humanismus geprägt sind und nicht von der Bibel. Der Gedanke, der Mensch könnte irgendwie sich dazu entschließen, Gott zu folgen, ist ein Trugschluss. Immer wieder hat Israel in seiner Geschichte das Gott versprochen und immer wieder sind sie umgefallen. Und immer wieder sagt Gott, macht euch ein neues Herz und immer wieder tun sie es nicht. Und deswegen ist diese Verheißung Gottes, der Herr selbst will einen neuen Geist in euch geben. Ein entscheidendes Wort, was deutlich macht, mit menschlicher Willenskraft und menschlicher Entscheidung ist es nicht weit her, da ist nichts. Und das ist der Grund gewesen für die Reformation, war ja nicht ein bisschen Ablasshandel, an dem Luther sich geärgert hat, sondern es war die Frage, wodurch werden wir eigentlich selig? Und wenn heute in der Christenheit immer sehr viel darauf rumgeritten wird, was der Mensch alles zu tun habe, ist ja richtig. Ohne dass aber gesagt wird, dass wir es gar nicht vermögen und dass wir wirklich mit einem inneren Zerbruch vor Gott kommen müssen und sagen, da ist nichts, was dir gefällt. Und auch der Glaube, wenn ich ihn denn habe, ist gewirkt durch Gottes Geist und nicht eine anmaßende eigene Entscheidung. Wie im Katechismus ganz klar, das ist ein Elend, das nicht mehr auswendig gelernt werden muss. Ich könnte das gar nicht durchsetzen gegen die Eltern. Das reicht schon, wenn ich den Kindern Bibelverse und Psalmen zu lernen gebe, dann beschweren die sich schon. Aber im Katechismus wird gesagt, zum dritten Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist, da ist die Erläuterung, die Luther aufgeschrieben hat, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, unseren Herrn, glauben kann und zu ihm kommen kann. Nicht aus eigener Kraft und Vernunft, sondern Gott hat mich gezogen durch den Heiligen Geist. Schon in der Taufe angeboten und dann, wenn eine Erleuchtung da ist, dass ein Mensch sagt, ja, dazu bekenne ich mich, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes und nicht ein Werk der menschlichen Vernunft. Denn Paulus sagt ganz klar, die Vernunft ist blind, der Mensch versteht nichts vom Geist Gottes, er ist tot in Sünden. Wie will man es denn deutlicher sagen? Wie will man das denn deutlicher ausdrücken, als zu sagen, ein Mensch ist tot in Sünden? Da wird uns immer das Bild präsentiert vom Rettungsring, den ein Ertrinkender hingeworfen bekommt. Das ist einfach das falsche Bild, weil die Bibel nicht sagt, Menschen sind Ertrinkende, sondern die Bibel sagt, Menschen sind tot in ihren Sünden. Unfähig, Gott zu erkennen. Und deswegen ist jedes Mal, wenn ein Mensch eine Predigt hört und dann doch aufsteht und sagt, ich will mein Leben in Gottes Hände geben, wir erleben es ja hin und wieder, dies weniger eine Entscheidung dieses Menschen und seines alten natürlichen Fleisches, was immer gegen Gott ist und nie für Gott, sondern es ist immer ein Ausdruck, dass hier ein Mensch schon durch die Predigt, durch das Wort, wird ja das neue Leben bezeugt. Ne? Die Bibel sagt, ein lebendiger Same, durch das Menschen gezeugt werden. Und wenn dann also jemand aufsteht und sagt, ich möchte jetzt dieses Übergabegebet zum Beispiel sprechen, dann ist da schon eine Neuschöpfung geschehen, sonst könnte er das gar nicht sagen, dieser Mensch. So, dann haben wir zwei hier, durfte ich ja miterleben. Da wussten die Peter und Caroline das selber ja gar nicht zu diesem Zeitpunkt, was da jetzt losgeht. Ich hatte das aber schon geahnt und gehofft und gesagt, wenn sie jetzt neu geboren sind, ein neues Leben bekommen haben, wird ja schon einiges losgehen. Und das müssen wir ja jetzt auch immer miterleben. Manchmal fragt man sich, ist das ein Geist, was ist der Geist, was ist Seele? Man weiß es manchmal nicht, weiß man bei mir ja auch nicht. Aber entscheidend ist ja, dass auch in diesem, dass Christen oft so auch vielleicht merkwürdige Wege gehen, falsche Wege gehen, wir da eine Entspanntheit haben können, die zum Beispiel viele Christen, die mehr humanistischen Gedanken haben, die können nicht entspannt sein den neugeborenen Menschen gegenüber, weil sie immer irgendwie denken, es liegt alles in der Entscheidung der Menschen oder so, aber es liegt in Gott. Da kann man auch mal entspannt sein und sagen, naja, vielleicht gehen jetzt komische Wege, auch die eigenen Kinder. Man würde ja wahnsinnig werden, wenn man sieht, was die eigenen Kinder so alles rausbrüten und was für Wege sie beschreiben. So sind jetzt 21 und 19. Und die mit 19 sind schon verheiratet. Halleluja, er hat einen gläubigen Mann gefunden. Aber das kann man ja nicht drängen. So, viele christliche Eltern machen das aber mit unglaublichem Druck und Angst, machen frei und hier und immer wird dann. Das tut es ja nicht. Viel besser wäre es, vielmehr in die Stille zu gehen, die Hände zu falten und zu sagen, Gottes Geist muss das wirken. Und er wird es, weil er es versprochen hat. Ich habe immer gesagt, ich bin ja selber so ein sündiger Mensch, ein Chaot. Jedes Mal vom Gottesdienst muss ich an den Altar treten und ab mit dir leisten für viele Worte, Gedanken und so weiter, gar nicht fähig, das Wort eigentlich zu verkündigen. Und trotzdem darf ich es tun. Kann ich doch Hoffnung haben. Gott hat gesagt, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Aber Frömmigkeit ist eben nicht, dass man sich selber rüstet und sagt, jetzt bin ich aber hier ein Christ, sondern man empfängt es immer und immer und immer wieder. Gott ist der wirkt und wir sind die empfangen. Und warum habe ich das jetzt so lang und breit ausgewalzt? Weil zu Johannes dem Täufer Leute kommen, die er wirklich zusammenstaucht, in sehr unangenehmer Weise. Nämlich die Schriftgelehrten und die Sadduzäer, die Pharisäer, die kommen, denen sagt ihr, ihr seid Ottern gezücht. Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem Zorn Gottes entrinnen werdet? Da blickt er also in die Herzen hinein und sieht eine falsche Gewissheit, eine total falsche Selbstsicherheit dieser Leute, die ja immerhin religiöse Elite sind, die sich ständig mit der Bibel beschäftigen, die sagen, wir sind Gottes Volk, einmal von Geburt her, Kinder Abrahams, und dann auch aus eigener Entscheidung. Die tollen Leute. Und Johannes sagt ihnen, ihr seid Ottern gezüchtet. Wer hat euch diese Gewissheit gegeben? Wo habt ihr sie her? Bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Und da hätten sie eigentlich sagen müssen, scheiße, woher kennt ihr uns? Wir bringen die natürlich nicht. Wer bringt denn rechtschaffene Frucht der Buße? Ist doch alles nach außen hin nur dargestellt. Lüge im Grunde genommen. Und das war die Vorbereitung, die Johannes bringen sollte. Er sollte die Selbstsicheren erschüttern. Er sollte das Hohe erniedrigen. Das ist im Lobgesang der Maria ja drin. Der Gott erniedrigt das Hohe. Also es geht auch hier nicht um Berge, die abgetragen werden. Das ist doch ein Bildwort. Nicht? Das Hohe muss erniedrigt werden. Und aber die niedrig sind und im Staub liegen, die demütig sind und sagen, ich kann ja überhaupt nichts bringen vor Gott, die erhebt Gott. Und deswegen muss man um keinen Christen Angst haben, der irgendwie an sich verzagt und sagt, ich krieg's ja alles nicht hin. Das Bild, was ich habe von meiner Ehe, von der Kindererziehung, vom Familienleben, vom Zeugnis, das ich als Christ gebe in meiner Schule, am Arbeitsplatz, das ist doch alles nicht so. Da sind die Gespräche und dann hinterher, wenn wir zu Hause sind, dann fällt uns ein, was wir hätten sagen können. Aber da haben wir es nicht gewusst. Und dann hinterher, wir haben heute Morgen gebetet, und da hat sie auch wieder gesagt, es ist wirklich so erbärmlich, wir sollen dem Herrn den Weg bereiten. Aber man schickt immer Nachrichten weiter über Corona. Scheiße. Fällt einem viel leichter, da für die Wahrheit, die man erkannt zu haben, meinen zu streiten, als zu sagen, eure Seele ist gefährdet. Nicht nur gefährdet, sie ist nicht im Argen. So, und jetzt habe ich total mein Konzept hier verloren. Ich möchte zurückkommen zu diesem Satz, den Johannes sagt, Gott kann, seid nicht so selbstsicher, ne? Ihr könnt nicht sagen, wir sind Abrahams Kinder. Gott kann den Abraham aus Steinen Kinder erwecken. Und das ist ein komisches Wort, finde ich. Warum sagt Johannes nicht einfach, Gott kann sich ein anderes Volk oder ein neues Volk erschaffen? Gott hat aus nichts die Erde gemacht. Aber er sagt, er kann aus Steinen sich Kinder erwecken. Und ich habe ja nicht ohne Grund euch den Hesekiel-Text zitiert, wo Gott sagt, ich werde das steinerne Herz wegnehmen und werde euch ein fleischernes Herz geben und werde Leute aus euch machen, die in meinen Geboten dann auch leben wollen. Von Herzen. Und da gibt Johannes eigentlich einen Hinweis. Normalerweise hätten Pharisäer da sagen müssen, ja, verdammt normal, unsere Herzen sind versteinert, das ist ja leider wahr. Ich erinnere mal an dieses Streitgespräch, wo sie Jesus verwickeln und sagen, ja, darf ein Mann sich jetzt scheiden oder nicht oder hier, aber Mose hat erlaubt und so. Ne? Und dann sagt Jesus ja, Gott hat Mose erlaubt, weil eure Herzen hart sind. Das hätte doch jeder wissen und merken können. Ja, unsere Herzen sind hart wie Stein. Aber Gott kann aus Steinen sich ein Volk vorbereiten oder man kann auch sagen, versteinerte Herzen von Menschen, die nicht seine Kinder sind, die kann er verwandeln, dass sie seine Kinder werden. Und damit macht Johannes ganz klar, es geht nicht um leibliche Herkunft, wenn es um die Zugehörigkeit zu Gott geht. Es geht vielmehr darum, dass Gott handeln muss, um uns zu geistlichen Menschen zu machen. Und die Vorbereitung, die Johannes leisten sollte, war also diese Selbstgerechtigkeit zu zerstören. Und wir wissen das nicht, wie es mit den Pharisäern weiterging. Haben sie sich weggewendet, empört? Sagt Matthäus nicht. Vielleicht haben sie gestanden, skeptisch, gesagt, mal gucken, was noch wird jetzt. Aus der Ferne, aus der Distanz beobachtet. Vielleicht sind manche mit in den Jordan gegangen und haben sich taufen lassen. Vielleicht einige aus wirklicher Überzeugung, weil sie angesprochen sind von dem, was sie gehört haben. Aber sehr viele leider wahrscheinlich nur äußerlich. Denn sie sind ja dann die Pharisäer unter den ärgsten Widersachern und Gegnern Jesu. Und wenn das so ist, dass da Leute mit zur Taufe des Johannes gegangen sind, weil der ja anerkannt war, auch unter den Pharisäern, trotzdem nicht, werden sich also viele antaufen lassen, ohne dass sie mit einem inneren Zerbruch dem Recht gegeben hätten, was Johannes gepredigt hat und gesagt hätten, ja, wir brauchen wirklich geistliche Erneuerung durch Gott. Da haben sie nur eine äußere Taufe gemacht, sind sie ein fantastisches Bild für so viele Menschen heute, die auch in ihrer Taufe nichts anderes sehen als einen äußeren Ritus, einen feierlichen Gottesdienst und irgendwelches Brimborium und die nicht mit ihrer Taufe das Wesentliche verbinden, nämlich die beständige Herzensbitte, sie mögen doch durch Gottes Kraft täglich im Glauben erneuert werden. Martin Luther hat gesagt, wir müssen täglich in unsere Taufe hineinkriechen. Und darum bitten, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt werden. Und wisst ihr, darüber sollte man sich Gedanken machen. Ob das die Haltung ist, dass wir jeden Tag wieder neu dankbar sagen, ich danke Gott, dass ich durch die Taufe und durch das Opfer Jesu von ihm angenommen bin, nur aus Gnade, nicht aus eigenem Verdienst. Das wäre wichtig, immer wieder zu predigen und nicht die Leute damit zu verwirren, ob eigentlich ihre Taufe, wenn sie als Kind getauft worden sind, noch Gültigkeit hat. Das ist doch der falsche Schauplatz, finde ich. Da kann man Menschen erzeugen, die dann nochmal zur Taufe hingehen und ich kenne welche. Und dann ist hinterher es trotzdem noch genauso. Man ist bei sich und bei seinen religiösen Leistungen. Man ist nicht beim Herrn und bei seiner Gnade. Da kann man, ich kenne sogar Leute, die haben sich dreimal taufen lassen und die sind immer noch bei sich. Das ist nicht die Lösung des Problems, sondern das ist eine Herzensfrage, ob ich sage, ich empfange das Heil nur von Gott und zwar jeden Tag. Und ich empfange es deswegen, weil er es gesagt hat, weil er es versprochen hat, weil er es mit diesem Sakrament der Taufe und mit dem Sakrament des Abendmahls verbunden hat. Deswegen empfange ich das nicht, weil ich heute einen religiösen Supermoment habe. Wollte ich ja als Teenager auch gerne immer erzeugen. Weiß nicht, wie es euch geht. Man feiert in der Gemeinde Abendmahl, dann ist so eine heilige Atmosphäre. Man selber hat den Kopf wo ganz anders. Dann versucht man sich unglaublich zu konzentrieren und man empfindet aber diese Heiligkeit nicht. Also so ist mir das oft gegangen. Ich bin in der landeskirchlichen Gemeinschaft aufgewachsen. Ne? Und dann geht, da war so ein Teller mit, eigentlich bekloppt, aber die haben Toastbrot geschnitten. Das muss ich immer sagen, das geht eigentlich gar nicht, aber egal. Trotzdem war das auch mal gültig. Also geschnittenes Toastbrot wurde durch die Reihen gereicht, jeder nahm dann und dann kam der Kelch. Und dann, ich hatte das einmal erlebt, dann schwamm aber Toastbrotkrümel in den Kelch. Wirklich, ich muss jetzt mal einen Scherz machen, weil sonst so langweilig bin. Und das ist wahr, was ich sage. Und dann kriegte ich den Kelch und der Gemeindeälteste versprach sich und sagte, Christi, Blut für dich gebrochen. Und ich guckte in den Kelch und das schwamm über ihn. Nein, das ist etwas übertrieben, aber in Wirklichkeit war es so. Und dann kommt aber diese Atmosphäre nicht auf, versteht mir. Man, und bis ich im Studium, erst im Studium, dann die Erkenntnis hatte, weil ich dann mit diesem Abendmahlstreit mich beschäftigen musste, dass es Luthers Anliegen ja war zu sagen, die Würde und die Gültigkeit dieses Mahls besteht ja nicht darin, dass wir großartige religiöse Gefühle haben, sondern die besteht darin, dass Jesus gesagt hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und dass dann gesagt wird, das ist Christi Leib für dich gegeben. Und da sollen wir nicht drüber philosophieren, wie das Christi Leib sein kann, sondern wir sollen einfach sagen, danke Herr Jesus, dass ich das jetzt empfangen darf. Und zwar völlig unabhängig davon, ob ich gerade einen spirituellen Hochmoment habe oder nicht. Weil diese Wirklichkeit ist nämlich davon unberührt, wie es in meinem Inneren gerade aussieht. Ich soll das im Glauben empfangen. Und das auch gleich, wenn wir das feiern, wünsche ich das euch, jedem Einzelnen, dass ihr es einfach im Glauben annehmt, was euch da von Gott angeboten wird. Das Thema Johannes der Täufer, das ist für uns auch sehr, sehr relevant, ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe noch drei kurze Aspekte, die ich sagen will. Es ist nämlich in dreifacher Hinsicht eine Herausforderung, dass die Kirche diesen Johannes den Täufer auf den dritten Advent gelegt hat und seine Bußpredigt, weil eigentlich ist das ja nun eine geschichtliche Sache, wir blicken da zurück, ne? Johannes, dann kam Jesus und so. Aber irgendwie hat die Kirche verstanden, es ist eine Sache, die auch uns angeht, die immer aktuell ist, deswegen ist dieses Umkehr- und Bußthema am dritten Advent verankert. Und zwar ist es eine Herausforderung erstens mal für uns selbst. Ich habe das aus diesem Text so genommen, dass Johannes in die jüdische Halbwüste dagegen, in die Einsamkeit, da predigt er. Das war ein ganz schlechter Ort eigentlich, total verkehrt, müsste man sagen. Also wenn man die beraten würde jetzt, moderne Kirchenleute, jetzt so ein Beratungsteam einsetzen würden, würden die sagen, das ist total der falsche Ort. Die Halbwüste, ganz schlecht. Und dann kleidungsmäßig war er auch nicht so ganz up-to-date in seinem Kamelermantel und Heuschrecken und wilder Honig als Speise auch nicht so gut. Also das war werbemäßig nicht. Aber das Entscheidende ist, finde ich, dass er in die Stille geht. Und entscheidend ist, dass alle, die zu Johannes hingingen, die mussten sozusagen aus ihrem Alltagstrott und Umfeld hinaustreten in eine Stille und in die Einsamkeit. Und das hat uns sicherlich etwas zu sagen. Weil da konnten sie diese Predigt aufnehmen und in sich gehen, da war dann ein wenig Ablenkung. Und ich meine, dass diese Schritte Stille bewusst zu schaffen, aufzusuchen, Gottes Botschaft zu hören und in sich gehen, dann bekennen, was einem bewusst wird, was gegen einen selbst spricht, vor Gott aussprechen, ablegen, das sind doch für uns auch wichtige Dinge. Und dann haben die Leute das getan und sich taufen lassen. Und ich finde auch, das ist eine schöne Sinnbildlichkeit, dass man sich nicht selber taufen kann. Zweitens, etwas, was jetzt vielleicht die Volkskirche besonders betrifft. Aus diesem Text kann man ja entnehmen, dass Johannes offensichtlich die religiösen Schauplätze seiner Zeit gemieden hat. Hätte er in der Synagoge predigen können oder im Tempel oder so. Und das finde ich ein interessanter Hinweis, weil die Leute sich wahrscheinlich doch zu sehr gewöhnt haben Nicht, wenn man so diese Woche in die Synagoge geht und dann gewöhnt man sich daran. Und das ist dann wie bei einer Impfung. Also das mal als Vergleich nehmen. Bei einer Impfung, was passiert denn da? Da wird ja so eine Virushülle injiziert und der Körper sieht die dann und gewöhnt sich daran. Er bildet dann Antikörper und wenn dann mal ein richtiges Virus kommt, dann kann das nichts ausrichten. Und ich finde, dass die institutionalisierte, organisierte Religion da sehr viel Ähnlichkeit mit hat. Also man ist dann irgendwie so immer im Gottesdienst, in diesem Rahmen, man sitzt, man hört die Lieder, man hört die Predigt, die Verkündigung, das sind auch immer wieder ähnliche Dinge, die da gesagt werden und man gewöhnt sich daran, aber es bewegt sich innerlich nichts. Nicht? Es wird ein Auflecken. Ist aber auch nicht schlimm, weil die anderen bewegen sich auch nicht. Und dann hat man die Feste und die Kasualien, Taufe, Konfirmation. Man gewöhnt sich an all das. Und dann wird man immunisiert gegen das Eigentliche, wenn nämlich dann Gott kommen will. Und da innerlich einen Anspruch, dann erkenne ich alles schon. Deswegen ist das ja auch wichtig, dass man eben auch andere Räume schafft und immer wieder neue Konstellationen und so weiter das sucht, sonst stumpft man ab. Bereitet dem Herrn den Weg bedeutet also wirklich auch zu fragen, dient das, was wir hier tun, eigentlich noch diesem Zweck? Bereitet dem Herrn den Weg, der Herr will ja kommen, dann dient das dem noch. Und als letztes noch ganz kurz Auftrag im Blick auf die Welt. Die Botschaft, die Johannes gepredigt hat, haben wir ja auch zu predigen. Den Menschen zu sein, kehrt um und richtet euch auf Gott aus. Hört auf, selbstgerecht zu sein. Und das ist die Botschaft, die wir aber zu sagen haben. Jesus wird wiederkommen, er wird öffentlich in Erscheinung treten und Johannes war berufen, dem Herrn ein Volk zu bereiten, das wohl vorbereitet ist. Und das ist die Frage, die ich ans Ende dann stellen will. Sind wir wohl vorbereitet? Wenn Jesus jetzt käme, heute oder morgen, wie sieht es aus? Und das haben wir auch zu fragen in unseren Orten, wo wir wohnen, in den Umfeldern, in denen wir tätig sind. Noch ist es Zeit. Wir singen noch aus dem Lied Nummer 11, die Strophen 6 und 7.